Ja, von meiner Seite auch ein herzlich guten Morgen. Ich nehme an, dass kaum jemand hier meinen Nachnamen aussprechen kann. Martin ist ja noch international, aber dieses Kamp und dann, was dahinter kommt, das ist ja ganz schwer. Ne? Also Bedeutung ist Haus, aber man spricht tatsächlich ganz anders aus. Es heißt Haus. Haus. Und wo kommt das her? Aus Holland? Jawohl. Also ich habe zwar jetzt auch hier in der Nähe in Korntal gewohnt, 2,5 Jahren. Dort haben wir die Missionshochschule besucht. Deswegen kennen wir das Schwäbische ein bisschen. Also ich kann es auch verstehen und so weiter. Aber ich lasse mich nicht darauf ein, auch das zu sprechen. Also. Gut, tatsächlich bin ich sehr auf der Suche gewesen und bin durch die ganze Welt hindurch gereist und habe ja tatsächlich auch gesucht nach Wahrheit oder was ist eigentlich Sache, wofür lebe ich denn und was ist wirklich wahr, wo soll ich mich darauf einlassen? Und das ist für mich eine wichtige Frage gewesen auf meiner Suche und ich bin tatsächlich dann irgendwann Buddhist geworden. Ich werde davon berichten, wie das jetzt gekommen ist. Aber zunächst mal zu dieser Frage oder dieser Aussage auf der Suche nach Wahrheit. Diese Suche ist vielleicht ein Stück weit uns Menschen gegeben. Wir suchen vielleicht in vielen Dingen, in äußeren Dingen, aber auch merken wir nach einer Zeit, ja, was ist dann weiter Ziel meines Lebens? Wo geht es eigentlich hin? Was ist Sinn? Wenn ich eine Weile gelebt habe und die Schule geschafft habe und dann arbeite und irgendwie hat alles so einen Trott und sagt man, ja, lebe ich dann nur zum Schule gehen, zum Schlafen und Essen? Ist das alles? Kann man nicht sein. Irgendwie muss doch mehr geben als nur das. Und uns Menschen ist vielleicht im Herzen ja auch eine Art Sehnsucht nach etwas anderem gelegt worden. Und jemand hat das mal über dieses Wort Sehnsucht folgendermaßen ausgedrückt. Er sagte, Sehnsucht will nie das eine, immer nur das andere. Sie hat kein Ziel und kennt den Weg nicht. Sehnsucht ist Suche. Nun, das ist vielleicht bezeichnend für Sehnsucht. Es will immer das andere, immer das, was nicht da ist. Manche Menschen leiden unter Fernweh, die möchten immer weit weg sein. Andere, die gehen dann vielleicht mal zum nächsten Stadt oder außerhalb vom Schwäbischen Land und dann auf einmal haben sie Heimweh. Also dann möchten sie zu Hause sein. Also da sind allerhand Sachen, die man dann erfährt, dass man immer irgendwo anders sein will, als wo man gerade ist. Das drückt ja Sehnsucht aus. Man merkt, dass da, wo man ist, dass es noch nicht das Ganze sein kann. Es ist vielleicht noch nicht den Himmel hier, auch wenn das Schwäbische Land noch so schön ist. Aber den Himmel ist hier nicht. Nun, das ist vielleicht jetzt auch ja, uns gestellt, dass wir das wahrnehmen, dass wir sagen, es ist hier einfach nicht perfekt und es muss doch irgendwie mehr geben, etwas Besseres. Nun, meine Suche hat sich vielleicht so ein bisschen dargestellt wie dieser junge Mann, der in Weitem so eine leuchtende Stadt sieht und diese Stadt, da will er hin. Nun, so war es für mich auch mit meiner Sehnsucht. Ich habe gesucht nach was Wunderbares und ich wusste nicht, wo es ist. Und in dieser Suche habe ich viele Stationen durchwandert. Aber vielleicht auch, um den biblischen Bezug herzustellen, weil wir wollen ja auch die Suche nach der Wahrheit auf den Punkt bringen, wollen wir auch im Johannesevangelium, da haben wir gerade schon drin gelesen, ein paar Sätze lesen. Und zwar ist hier Pilatus, ein römischer Herrscher, im Gespräch mit Jesus Christus. Und da kommt auch diese Sache, das Thema Wahrheit zur Sprache. In Johannes Kapitel 18, Abvers 36, sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte Pilatus ihn: So bist du denn noch ein König? Jesus sprach und antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Nun, diese Aussage von Pilatus, was ist Wahrheit, ist vielleicht sowohl den Ausdruck seiner Suche oder vielleicht auch seiner Zweifel, vielleicht auch seiner Sehnsucht, als auch die Frage, gibt es dann wirklich eine absolute Wahrheit? Nun, ich glaube, viele Philosophen haben es damit ausprobiert und sind gescheitert. Man kann so oder so sagen. Pilatus, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, geht dann einfach zur Ordnung des Tagesgeschäftes über und wartet überhaupt nicht auf die Antwort. Diese Frage ist sehr wesentlich. Aber manchmal müssen wir uns auch Zeit nehmen, um eine Antwort auf eine Frage zu bekommen. Wir müssen hören, hinhören, horchen. Und wenn vielleicht es eine absolute Wahrheit gibt, dann ahnen wir, die gibt es nicht nur hier, die muss irgendwie aus einem anderen Bereich gehen, weil hier ist alles so relativ. Was vielleicht für mich heute wahr ist, mag morgen unwahr für mich sein. Oder was für mich wahr ist und gut, mag für euch überhaupt nicht wahr und gut sein. Nun, da ist alles so wackelig. Ich bin tatsächlich ein bisschen nach jetzt zu meiner Geschichte in Holland groß geworden. Und ich habe ja keine christliche Erziehung gehabt. Meine Eltern gingen schon mal zu etwas Christlichem. Und als junge Bursche, da durfte ich mal mitspielen mit so einer Art Weihnachtsspiel. Und ich hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt gewesen. Ich konnte sonst gar nichts damit anfangen. Weil ich doch Fragen hatte nach mehr, nach Wahrheit, nach Sinn, habe ich mich dann, nachdem ich Abitur gemacht habe, aufgemacht und habe angefangen zu reisen. Und das war alles, was ich dabei hatte, als ich 8 Monate durch Südamerika trennte. Ich habe viel Abenteuer erlebt. Auch eine frustrierende Liebesaffäre. Und da dachte ich mir, meine letzte Antwort oder Erfüllung kann wohl nicht nur ins Thema Liebe liegen. Es muss irgendwie etwas geben, was darüber hinausgeht. So suchte ich, ohne genau zu wissen, wonach eigentlich. Jesus Christus spricht an einer Stelle ganz einfach. Er sagt: Suchet, so werdet ihr finden. Logisch, wenn wir sagen, wenn wir etwas verloren haben, wir geben uns ein bisschen Mühe, wir werden gewiss was finden. Aber Jesus meinte diese Aussage im Kontext der Suche nach Gott. Aber was, wenn wir Gott nicht kennen? Was, wenn wir nicht wissen, wie wir dann nach Gott suchen sollen? Wir können ihn ja nicht sehen. Ich wusste es nicht. Für mich war Kirche etwas total Langweiliges. Vielleicht so wie auf diesem Bild in dieser Evangelischen Akademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt: Ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zu Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Nun, für mich sah Kirche so aus. Langweilig schien es mir da zu sein. Da wirkte doch gar nichts. Das war überhaupt nicht effektiv. Als ich das dann später verglichen habe mit dieser bunten Farbenpracht, die bei den tibetischen Buddhisten abläuft, und diese mystischen Ritualen, diese schweren Gebete der Mönche, da dachte ich mir, das scheint mir wirksamer zu sein, effektiver. Da scheint mir eine Kraft dahinter zu stecken, die musst du halt erfahren. Und dann wirst du den Sinn des ganzen Lebens vielleicht erfassen können. So habe ich mich dann tatsächlich eines Tages auf die Suche begeben und habe mich unter den Buddhisten aufgehalten. Ein Nachbarsmädchen in Holland hat mir davon erzählt. Sie sagte, dort in Indien, da leben Lamas. Lamas, das sind Lehrmeister im tibetischen Buddhismus, ja, nicht nur diese Tiere. Lamas, und die haben sowas Faszinierendes an sich, sagte sie. Und da dachte ich, das musst du halt ausprobieren. Das musst du erfahren. Erfahrung ist eine ganz wichtige Sache, auch in unserer Zeit. Wir wollen ja nicht nur hören oder lesen, wir wollen es erfahren, wir wollen was fühlen. Nun, das konnte man bei den Buddhisten. Ich habe mich dann tatsächlich an den Füßen eines Lamas gesetzt und habe mich tatsächlich in diese schwierige Haltung hineingequetscht. Das tat den Anfang total weh, eine Stunde lang, ohne sich zu bewegen, still sitzen zu bleiben. Das war nicht leicht. Aber der Lama sagte, ihr unruhige Wessler, ihr müsst erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen und dann wird diesen Schmerz in euren Gliedern nachlassen. Nun, so habe ich damit ausprobiert. Nach einer Weile machte ich dann auch meine ersten Erfahrungen. Meine ersten Erfahrungen, dass ich mich sehr ruhig fühlte, wohltuend. Und ich dachte, das muss jetzt bald diese Erleuchtung, wo Buddhisten drüber schwärmen, bedeuten. Ich werde bald da ankommen. Nun vielleicht ein bisschen zur Geschichte des Buddha. Das begann mich dann da auch zu hören. Wir kennen das im Westen nicht so ganz genau, aber vielleicht ist das auch hilfreich, ein bisschen zu verstehen, was Buddhisten so glauben. Nun, der historische Buddha lebte in etwa 500 Jahre vor Christus. Und er hatte unterschiedliche Namen, nämlich Siddhartha Gautama, das waren seine Vornamen, Shakyamuni war sein Nachname. Und er suchte ganz intensiv von seinem 30. bis zu seinem 36. Lebensjahr. Und da überkam ihn dieser Zustand genannt Erleuchtung oder Nirvana oder Buddha. Er starb in etwa mit 80 Jahren alt. Nun, vielen Statuen kann man überall in dieser Welt betrachten, auch immer mehr hier. Das ist attraktiv, diese in sich ruhende Gestalt, so eines Buddha. Aber wer war nun eigentlich diese Siddhartha? Siddhartha, man könnte das auf einen Nenner bringen, den man sagt, war ein Suchender. Er suchte ganz, ganz intensiv, denn er war zwar sehr, sehr behütet erzogen und frei von allem Leid aufbewahrt worden in einem Palast, denn er war Sohn eines Fürsten, aber als er dann mit Leiden konfrontiert wurde, mit Schwierigkeiten, da wurde ihm mulmig und sagte sich, ich muss einen Ausweg finden. Er machte auch eines Tages verschiedene Ausfahrten. Er verließ seinen behüteten Palast. So wie wir vielleicht mal zu einer anderen Kultur gehen und wenn wir nach Indien gehen, dann sehen wir auf der Straße Leiden. Nun, das war mit Siddhartha auch so. Er sah Leiden. Und auf diesem Bild ist das ein bisschen zu sehen. Das ist ein Bild aus einem buddhistischen Tempel. Wir sehen die vier Begegnungen, die Siddhartha machte. Eine alte Person begegnete ihm als erstes, dann eine kranke Person. Sah furchtbar aus, lag offen auf der Straße. Und das ist in Indien heute noch so. Liegen nicht schön im Bett oder im Krankenhaus. Da sind die Menschen so arm, dass sie überhaupt kein Geld haben, im Krankenhaus gehen zu können. Dann sah er auch offen auf einer Bahre eine Tote umhergetragen. Und er war jedes Mal schockiert und sagte seinem Diener, ja, kann ich dann auch alt werden oder krank oder sterben? Und sagt sein Diener, ja, gewiss, wir alle. Er war schockiert. Als ihm dann bei einer vierten Ausfahrt mal zum Bettelmönch begegnete, dann sagte diesem Bettelmönch ihm, du sollst alles verlassen und dich auf einer intensiven Suche machen, um einen Ausweg aus den Leiden zu erfahren. Und das machte Siddhartha. Er suchte also, als er dann anfing, nach einem Ausweg aus dem Leiden. Und das tat er sehr, sehr intensiv. Er gab seine ganze Kraft dahin. Ausdruck ist dieses Bild davon. Er war dann nach einigen Jahren, in dem er nur noch von einem Reiskorn im Monat lebte, nur noch Haut und Knochen. Das war Ausdruck seiner intensiven Suche. Irgendwie war der dann doch ein bisschen schwach. Als er einmal baden ging in den Fluss, wurde er fast mitgerissen und sagte sich, ah, das kann nicht gut gehen. Ich muss mich ein bisschen stärken. Und hat dann zur Schande seiner Kollegen ein bisschen Nahrung von einer Frau angenommen. Schande war es. Beide, Nahrung zu nehmen und dann noch von einer Frau. So entschied er sich dennoch, sich unter einen Baum zu setzen und er sagte sich, ich habe mich gestärkt und jetzt möchte ich die Erleuchtung erlangen. Jetzt möchte ich den Ausweg aus den Leiden erfahren. Und sehen wir da, da sieht es schon wieder ein bisschen besser aus, ja? Da hat er die Erleuchtung erlangt, nach mehreren Wochen unter einem Baum gesessen zu haben. Nun, Ausdruck des Körpers des Buddha, des Erleuchteten, sei vollkommen. Je nach Kultur wird es mal ein bisschen so oder so ausgedrückt. Zum Beispiel bei den Chinesen sehen wir häufig so einen dicken Buddha. Nun, das heißt deswegen so, weil in China man unter einem dicken Bauch einen vollkommenen Körper vorstellt. Aber das wäre bei uns vielleicht nicht so. Ein Buddha würde bei uns vielleicht eher so aussehen. Aber tatsächlich, da sagen wir, das sei vielleicht ein vollkommener Körper, so ein richtiger Bodybuilder. Sehen wir, hier geht es auch um Wahrheit. Und Wahrheit in einen starken Körper zum Ausdruck gebracht. Also Ziel der Suche des Siddhartha war, die eigene Erleuchtung in diesem Zustand frei von Leiden zu sein. Und wenn wir jetzt ganz kurz dagegenüber dann die Geschichte des Jesus Christus mal betrachten. Erstmal ist diese Sache, dass er am Kreuz litt, eine furchtbare Sache, überhaupt nicht harmonisch oder attraktiv. Jesus, wir kennen seine Geschichte, aber kurz als Gegenüberstellung dargestellt, lebte natürlich zu Anfang unserer Zeitrechnung. Er hatte auch unterschiedliche Namen, nämlich Jesus von Nazareth oder Immanuel. Gott mit uns. Nach seiner Taufe fing sein öffentlichen Dienst an und er wurde da genannt Christus, das heißt Gesandter oder Gesalbter. Er starb in etwa mit 33 Jahren. Er war noch ziemlich jung. Aber damit hört es nicht auf, denn nach 3 Tagen stand er aus den Toten auf. Eine ganz andere Geschichte. Wer war nun, können wir vielleicht kurz zusammenfassen, diesen Jesus Christus? Er war ein Sucher. Wonach suchte er dann? Er suchte, so sagte er selbst, nach den Verlorenen. Denn so brachte er es zum Ausdruck, er wollte diese Verlorenen, und das seien alle Menschen, die Gott nicht kennen, erretten. Oder Gott bekannt machen, damit sie sich von ihm retten lassen. Das war das Ziel der Suche Jesu. Er suchte nicht nach seiner eigenen Erleuchtung, sondern er suchte andere in die Nähe Gottes zu holen. Jesus kannte Gott schon. Er musste nicht noch danach streben oder dafür arbeiten. Ja, wenn wir vielleicht diese beiden Kurzgeschichten einander gegenüberstellen, dann sehen wir Buddha, ein Suchender, Jesus, ein Sucher. Und dennoch meinen vielen Menschen, ja, der Buddhismus sei doch so friedlich, es kommt uns so nah und sogar der Dalai Lama, so ein Menschen, der so attraktiv wirkt, so beruhigend, von dem könnten wir doch einiges lernen, vielleicht über Christus, über Gott. Es gibt immer mehr Publizität um den Dalai Lama. Hier sehen wir in einer Zeitung, wie ein Bild vom Dalai Lama dasteht, groß darunter geschrieben, Buddhismus, etwas kleiner darüber, sanfte Weltmacht. Der Autor des Geo-Magazin-Artikels scheint erkannt zu haben, dass der Buddhismus nicht nur eine Methode zu ein bisschen Ruhe und Frieden ist, sondern auch gerade Anspruch erhebt auf Weltmacht. Also es geht um mehr als nur ein bisschen inneren Frieden. So hat diesen Autor das zum Ausdruck gebracht in seinen Artikeln und sagte, längst leuchtet ganz nach der Prophezeiung sein Glanz im Westen. Glanz des Buddhismus, den Glanz des Dalai Lama. Und nicht nur dort, sondern auch in allen Himmelsrichtungen und fast ist es, als wäre der Dalai Lama allgegenwärtig. Ihm werden fast göttliche Qualitäten zugedichtet. Man könne ihn überall erfahren, wenn man bloß mehr Sensibilität hätte und diese gewaltige Ausstrahlung, die von ihm ausginge, erfahren könne. Nun, diesen Zug hin zum Westen, zum alle Himmelsrichtungen hin, ist ja klar. Immer mehr Menschen sind hier im Westen auch interessiert im Buddhismus. So hat der Gründer des Buddhismus, und das war ja so eine mächtige, magische Gestalt, genannt Padmasambhava. Ich habe diese Statue dann gesehen in dem Tempel des Dalai Lama, als ich dort war. Und diese soll mal gesagt haben, im 8. Jahrhundert nach Christus, wenn die Eisenvögel, der Eisenvogel fliegt und die Pferde auf Rädern rollen, was ist ein Eisenvogel? Was könnte das sein? Flugzeug. Und ein Pferd auf Rädern? Ein Auto. Ja, damals, im 8. Jahrhundert, kannten sie das ja noch nicht. Ne? Da haben sie noch keinen Namen für Flugzeug und Auto. Denn das gab es nicht. Also hat er einen anderen Namen dafür gegeben. Wenn das geschieht, sagt er, kommt die buddhistische Lehre in das Land des Roten Mannes. Nun, Land des Roten Mannes, das ist eher also die westliche Hautart. Die sind zwar meistens weiß, aber wenn die Sonne ein bisschen scheint, dann werden wir ein bisschen rot, ja? Aber man könnte auch, die Indianer, die sind ja generell rot, also die westliche Natur. Nun, der Dalai Lama kommt gerne im Land des Roten Mannes, im Westen, und lässt sich hier einladen. Zum Beispiel war er vor einigen Jahren in Berlin auf dem Kirchentag, viele Zeitungen haben davon berichtet, hoch und heilig, und da war er. Die Menschen haben ihm applaudiert, ohne dass er noch ein Wort gesagt hatte. Sie haben vielleicht gedacht, von ihm können wir was von Gott erfahren, was wir noch nicht wussten. Damals war der Dalai Lama für mich wie ein Gott. Ich war tibetischer Buddhist. Ich kann mich noch gut erinnern, das erste Mal, als ich den Dalai Lama sah, das war in einer Menge von in etwa 500 Menschen in London. Am Ende dieser 5 Tage Unterricht hatte der Dalai Lama Geburtstag. Und da fragte man ihn, was können wir dir dann zum Geburtstag schenken? Da sagte der Lama, ich brauche doch nichts, ich bin Mönch. Aber meinte er, eins könnt ihr mir schenken. Da schaute er uns alle ganz eindringlich an und sagte, gebt mir eure Herzen. Ich war sofort Feuer und Flamme. Ich dachte, wenn ich ihm mein Herz gebe, dann wird er gewiss was Gutes damit tun können. So habe ich einige Jahre danach die Gelegenheit gehabt, ihn ganz persönlich alleine nur für mich zu treffen und habe ihm dann ein kleines Geschenk mitgebracht, nämlich eine Kerze in Form eines Herzens. Damit wollte ich symbolisch zum Ausdruck bringen, ich gebe dir mein Herz. Ich erwarte von dir, dass du was Gutes damit machst. So habe ich mich hingegeben in diese Richtung des Buddhismus und habe versucht, eben das Ziel des Buddhismus, diesen Zustand der Erleuchtung zu erlangen. Aber natürlich habe ich mit all diesen Erfahrungen, die ich dann anfing zu machen, die Frage nach was wirklich wahr ist, irgendwie aus dem Auge verloren. Oder man könnte sagen, mit Pilatus eigentlich auch schulterzuckend gesagt, was ist Wahrheit? Gewiss, es gibt Wahrheit, die absolute Wahrheit im Buddhismus, und das ist die Erleuchtung, aber hier in dieser Welt ist alles relativ. Das muss man wissen. Und wenn ich meditiere, dann werde ich irgendwann in diesen Zustand der absoluten Wahrheit hineinkommen. Nun habe ich festgestellt, indem ich meditierte, dass ich die Frage nach der Wahrheit irgendwie nicht mehr so sachgemäß nahm. Ich fragte nicht mehr wirklich, was ist Wahrheit? Das heißt, ich erwartete nicht mehr wirklich eine Antwort. Da habe ich mal eine These aufgestellt bezüglich die fernöstlichen Religionen. These ist so. Die fernöstliche Spiritualität lenkt das Thema Wahrheit von der Wirklichkeit zur Wirksamkeit. Ein bisschen ein Wortspiel, aber es geht darum, dass in der fernöstlichen Spiritualität es vielmehr um Erfahrung geht, um Wirksamkeit, um Effektivität, darum, was ich fühle. Und wenn ich mich gut fühle oder erleuchtet fühle, oder eins mit allem, dann bin ich da. Dann ist das die Wahrheit. Alles, was das nicht ist, ist nicht die Wahrheit. Nun, das ist natürlich eine Sache, die man in Frage stellen kann, ob man die Wahrheit wirklich nur an Wirksamkeit messen kann. Ich glaube es nicht. Man muss auch andere Aspekte betrachten. Nun war es schon im Alten Testament so, dass eine Gestalt dargestellt wurde, nämlich einen mächtigen Engel, ein Cherub. Und da war er gesalbt. Ein Cherub ist einer der höchsten Engel, die überhaupt von Gott geschaffen wurde. Und von diesem höchsten Engel, und der wurde dann später Satan, ist gesagt, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Also es war diesen schönen Engel wichtiger, schön zu sein, eine wunderbare Ausstrahlung zu haben, in wohltuender Erfahrung zu sein, als die Weisheit oder Wahrheit Gottes aufrecht zu erhalten. Und in diese Tendenz stecken wir heute, stecken die fernöstlichen Religionen oder die Spiritualität. Wenn man nun so einen Laden mal betrachtet, hier stehen viele Buddha-Statuen ausgestellt und wenn man da reingeht, dann hört man solche sanfte Musik und Räucherstäbchen sind da. Und hier über diesen Laden steht geschrieben Energy World. Es geht um Energie, es geht um etwas Wirksames, etwas, was man spüren kann. Und das scheint das Wichtigste zu sein. Die Frage nach der Wahrheit beschränkt sich auf Wirksamkeit. Und ich habe das in meinem Leben damals als Buddhist genauso praktiziert. Ich habe meditiert und als ich dann diese mächtige Einheitserfahrung hatte, dachte ich, ja, jetzt bist du da. Aber leider bin wieder aufgestanden aus der Meditation und war wieder der Alte. Es hatte sich nicht wirklich was verändert in mein Leben, in mein Herzen. So dachte ich, du musst noch mehr meditieren, noch mehr praktizieren und alles tun, die Erleuchtung zu erlangen. Ich habe schon gesagt, dass Menschen meinen, wenn sie den Dalai Lama treffen, dass er so etwas Attraktives hat. So auch ein Journalisten aus Amerika, der den Dalai Lama traf und dann aussprach, er ist praktisch Christus. Er ist Christus, können wir das so sagen? Von den Dalai Lama? Nun, ich möchte das ein bisschen in Frage stellen. Wenn der Dalai Lama wie Christus ist, dann müsste er ja auch dieses Leiden, was Jesus Christus am Kreuz erfuhr, verstehen können. Aber mit Leiden können Buddhisten nichts anfangen. Sie wollen ja frei von Leiden werden. Sie sehen in Leiden keinen Sinn, denn Leiden ist ein Zeichen von Unerleuchtetsein. Wenn man erleuchtet ist, leidet man nicht mehr. Deswegen würde sie das überhaupt nicht verstehen mit dem Leiden. Sie würden sagen, wenn ein Lehrmeister den Christen so leiden musste, dann hat er etwas noch nicht ganz verstanden. So würden sie die Sache betrachten, denn er ist noch nicht erleuchtet. Denn Erleuchtung ist Freiheit von Leiden. Nun, das Ziel des Christus hat er selbst, das Ziel von Jesus Christus selbst formuliert. Er sagte, Er sagte an einer Stelle konkret, dass Gott, der Vater, das Ziel ist. Und er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also er sagte, ich bin die Wahrheit. Und dann sagte er, dass er zu Gott, dem Vater, kommen wollte und dass wir dahin kommen können durch ihn. Manche meinen, diese Aussage sei sehr intolerant. Aber wenn das so ist, dann müssen wir uns fragen, wo will dann Jesus genau hin? Gott, den Vater. Wo will dann der Dalai Lama, wo will dann der Buddhismus hin? Wollen die dann auch zu diesem Zustand, Gott, dem Vater? Als ich Buddhist wurde, da kam dann der Lama, der Lehrmeister, jeden Tag hinein und hat auf Englisch uns einen Text vorgelesen. Diesen Text hieß das Herz-Sutra. Ein Gespräch ist hier beschrieben zwischen dem historischen Buddha und einer seiner wichtigsten Schüler namens Shariputra. So geht das. Shariputra, auf diese Weise sind alle Phänomene leer. Daher, Shariputra, gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, kein Bewusstsein, keinen Körper, keinen Geist, keine anderen Phänomene. Es geht um diese sogenannte Leerheit. Diese Leerheit soll ein glückseliger Zustand sein. Und glückselig ist für Buddhisten Leerheit. Das ist Summum alles Glücks. In diesem Zustand gibt es also keine Person mehr, kein Bewusstsein, keine Wahrnehmung, nichts mehr dergleichen. Es gibt aber auch keinen Gott. So sagte der Dalai Lama an anderer Stelle konkret, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch christlich nennen. Der Dalai Lama als Vertreter der Buddhisten sagt doch krass aus und sagt hier, die Buddhisten kennen doch keinen Schöpfergott, keinen Erlösergott. Also ist das auch nicht unser Ziel. Wir streben gar nicht danach, Gott begegnen zu wollen. Unser Ziel heißt Buddha oder Erleuchtung oder Nirvana oder die Lehre oder wie ich schon gesagt habe, die absolute Wahrheit. Das ist was ganz anderes. Das hat mit Gott nichts zu tun. Und es ist wichtig, da zu unterscheiden. Hier geht es um einen Zustand und dieser Zustand ist jenseits von allem Leiden. Ich habe es versucht. Hier sitze ich in der Meditation und habe auch meine Erfahrungen gemacht. Ich habe mich sehr, sehr gemüht, lange sitzen bleiben zu können, zur Ruhe zu kommen. Meine zweite Reise nach Indien, da war ich an einem Ort und habe mich einen Monat lang in einer recht ärmlichen Hütte aufgehalten. Ich war ganz allein, ich durfte nicht mit Menschen reden, während diesen ganzen Monat. Ich durfte mich nur auf die unsichtbare Kraft des Buddha und seiner geistigen Gegenwart einlassen. Es gab schon Wesen in meiner Hütte, nämlich Ratten. Das war ganz schön lästig, weil manchmal, als ich ganz still meditierte, gerade als ich so still saß, da kamen die. Und dann gingen die auf mein Altar, da waren Nahrungsmittel aufgestellt, hin und her. Und dann kriegte ich einen Zorn. Ich denke, du kannst den, oder? Ich habe mir dann einen Stock geholt und dachte, weißt du, du guckst schnell wie in deine Meditation und dann. Aber dann erinnerte ich mich an den Lama, was er sagte. Er sagte, diese Ratte könnte mal deine Tante gewesen sein. Buddhisten glauben ja an Reinkarnation und wir sind gewiss auch mal Ratten gewesen. Nun, dann habe ich gedacht, okay, ich lasse es. Ich habe da meine Nahrungsmittel weggetan, um ein bisschen Ruhe zu haben von den Ratten. So habe ich nach Erleuchtung versucht zu kommen, dieses Ziel zu erlangen. Eine andere These. Ich habe gesagt, über die fernöstliche Spiritualität, dass sie nach Wirksamkeit strebt, nach Erfahrung. Das Reich der Wahrheit, und Jesus behauptet, dass das Reich Gottes Wahrheit ist, dass er selbst Wahrheit ist, dass Gott Wahrheit ist, dass sein Geist Wahrheit ist, das behauptet er. Dieses Reich der Wahrheit bezieht die Wahrheit auf die Wirklichkeit. Auf die Wirklichkeit. Und nun müssen wir uns fragen, was ist Wirklichkeit? Was ist in dieser Welt Wirklichkeit? Ist diese Welt schön? Nur schön? Nur gut? Ewig? Nein! Wir sterben alle. Wir werden mal krank. Wir leiden mal. Wir haben Nöte. Die Wirklichkeit dieser Welt ist, dass es nicht perfekt ist. Dass es kein Himmel ist. Dass es keine Leuchtung gibt hier. Das ist die Wirklichkeit dieser Welt. Die Wahrheit bezieht sich auf die Wirklichkeit dieser Welt und auf die Wirklichkeit Gottes. Aber Jesus sagte, das haben wir gelesen in diesem Gespräch mit Pilatus, zu Pilatus und sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich der Wahrheit ist nicht von dieser Welt. Dann sagte er, wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Und Pilatus hört es, der ist ja ein Fürst, der hat viele Diener. Und damals war es so, als ihr Fürst gefangen genommen würde, dann müssten seine Diener bis ihrem Tod dafür kämpfen, dass ihren Fürsten freigegeben würde. Und Pilatus sagt, Jesus spricht die Wahrheit. Das ist wirklich wahr, was Jesus sagt. Der ist kein Fürst in dieser Welt, denn seine Diener kämpfen nicht für ihn. Sehen wir. Wir sind als Christi Jünger ja auch nicht aufgerufen, irgendwie zu kämpfen für Gott oder für Jesus. Wenn dann, kämpfen auf einer anderen Ebene, aber nicht mit weltlichen Mitteln. Jesus sagt an anderer Stelle, da sagt er, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage, nein, sondern Zwietracht. Es wird Entzweiung sein, sagt er, um meinetwillen. Menschen werden mich akzeptieren und annehmen und andere mich völlig ablehnen. Aber es bezieht sich auf diesen Unterschied, dass mein Reich nicht von dieser Welt ist und dass andere irgendwie Macht in dieser Welt haben wollen. Dass sie irgendwelchen Erfahrungen machen wollen in dieser Welt und dann meinen sie, das ist die Wahrheit. Es geht ihnen um Wirksamkeit, Effektivität, Energie, Kraft. Und danach habe ich gestrebt. Die Wahrheit Jesu, die so erbärmlich aussah. Nämlich, so ging es aus. Er war schwach. Er litt. Er starb. Und da würde doch alle Welt sagen, ist in dieser Gestalt, die da so furchtbar leiden musste und sterben musste, ist da noch Wahrheit drin? Ist überhaupt nicht effektiv. Überhaupt nicht wirksam. Dennoch versteckt sich die Wahrheit Gottes genau da drin. Jesus sagt, es geht ihm nicht um Frieden in dieser Welt. Frieden für Christen bezieht sich auf Frieden mit Gott. Da sagt Paulus konkret, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott ist eine andere Sache als Frieden in dieser Welt. Denn das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Deswegen sollen wir Frieden mit Gott haben. Und dann beziehen wir uns auf ein ewiges Reich. Es reichen an alle Reiche dieser Welt vergehen. Nun, allen diesen Dingen wusste ich nicht. Ich kannte es einfach nicht. Damals lebte ich in Amsterdam auf einem Schiff. Ich war Buddhist und habe meine buddhistischen Praktiken auch ausgeübt dort. Ich war auf der Suche und meditierte intensiv und hoffte dadurch, diese Erfahrung der Erleuchtung zu machen. Eines Tages, ich hatte da schon meine Frau kennengelernt, sie wird jetzt am nächsten Dienstag ein bisschen mehr zu ihrer persönlichen Geschichte erzählen. Eines Tages, ich war schon mit meiner Freundin damals, jetzt ist meine Frau, auf dem Schiff und wir kamen zurück von einer Reise nach Ägypten, eine spirituelle Reise. Damals war für alles und für uns alles spirituell. Wir kamen zurück und schauten nach außen, saßen zum Frühstück und schauten, wie das Schiff brannte. Es brannte. Es war Feuer. Ich hatte gerade zu der Elke gesagt, es fühlt sich nicht mehr gut an, hier zu arbeiten. Und schon brannte es. Feuerwehr ist noch gekommen. Aber den ganzen Arbeitsbereich, denn dieses Schiff war dazu gebaut, um als alternative psychotherapeutische Praxis zu dienen. Den ganzen Arbeitsbereich war ausgebrannt. Wir konnten nicht mehr arbeiten. Zum Glück war ich gut versichert, habe das dann vom Versicherungsgeld wieder aufgebaut und das Schiff verkauft. Es war ein Zeichen. Wir haben uns dann weiterhin auf eine Reise begeben. Wir wollten die Wahrheit entdecken. Wir haben eine Reise angetreten, zusammen diesmal. Bis dahin bin ich immer alleine gereist. Sind als erstes nach Indien gereist. Da wollte ich meinen Guru, meinen Lehrmeister besuchen. Und da war da mein Lehrmeister. Ein kleiner Bursche, gerade 4 Jahre alt. Das war mein Lehrmeister. Komisch, oder? Aber es war so, dass ich meinen Lehrmeister kennenlernte als einen 80-jährigen Mann. Und der war dann inzwischen gestorben. Und dann haben sie gesagt, das sei die Reinkarnation. Das heißt, der Geist des alten Guru sei in diese kleine Junge jetzt drin. So bin ich hingegangen, habe mich vor ihm verneigt, er hat so segnend seine Hand auf mich gelegt, aber es war doch komisch, um eine spirituelle Frage mit ihm zu besprechen. Zum Glück aber war der alte Meister auch noch da. Die hatten nämlich seinen Körper einbalsamiert und in einem Glaskasten in einem Haus, in einem Raum des Hauses platziert. Wir sind hineingegangen und haben beide uns davor gesetzt und haben einen Geist im Raum gespürt und dachten, das ist der Geist des Guru. Und da hörte ich, als ich da ganz still saß, auf einmal eine laute Stimme, die in mir sagte, gehe deinen eigenen Weg. Ich war ganz entsetzt, ich dachte, was meint er? Habe dann darüber nachgedacht und festgestellt, vielleicht hast du zu sehr versucht, ein tibetischer Buddhist zu sein. Dabei bist du Holländer. Du musst auf deine Art und Weise den Buddhismus leben lernen. So sind wir weitergereist. 3 Monate Indien, Indonesien. Immer wieder versuchte ich es, mit Meditation zum Ziel zu kommen. Und hier sieht man, wie ich fast die Erleuchtung erlangte. Oder? Sieht vielleicht nicht so ganz erleuchtet aus, aber ich versuchte es. Denn die Erleuchtung beinhaltet die Einheit nicht nur mit Gutem, sondern auch mit Bösem. Komisch, aber die Erleuchtung will alles vereinen in einem selbst. Mit allem in Harmonie sein. Aber ich sage ganz ehrlich, ich war hier fix und fertig. Am Ende. 7,5 Jahre Buddhismus hatte mich wirklich heruntergebracht. Auf eine Art und Weise, wobei ich noch immer überzeugt war, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss da durch, denn danach wird die Erleuchtung einkehren. Erinnern wir uns an diesen ganz dünnen Buddha. Der hat auch seinen Qualen gehabt, bis er da ankam. Das heißt, der Weg des Buddhismus ist ein Weg auch mit vielen Qualen. Und das wusste ich. Wir reisten weiter. Eines Tages kamen wir dann in Australien an. Und als wir dort ankamen, waren wir schon wieder ein bisschen erleichtert von all diesen Erfahrungen mit den fernöstlichen Ländern. Wir wollten eines Tages einen Freund besuchen, der wohnte mitten im Urwald. Wir trennten. Da nahm uns ein junger Mann mit, der war sehr, sehr gut gelaunt. Wir dachten irgendwie komisch. Fragte ihn, hast du vielleicht was geraucht? Er meinte, nein, nein. Seine gute Laune käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Interessant, dachten wir. Es gibt ja viele Wege nach Rom. Dann meint er, was macht ihr so beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Da meint er, wollte mal was echt Alternatives erleben. Wir waren immer in für was Neues und sagten ja. Dann sagte er, dann müsst ihr mit mir zu meiner Kirche kommen. Ich dachte, das kann wohl nicht wahr sein. Kirche, da ist doch überhaupt nichts Wirksames drin. Aber er war freundlich und wir sagen, okay, wir schauen mal. Er holte uns ab. Und am Sonntag, da wurden wir gebracht zu einem Gebäude, so eine Art Schulgebäude. Und da fing dann diesen Gottesdienst an. Und da fingen die an, mit den anderen zu loben und zu preisen, als wäre diesen Gott wirklich da. Ich dachte, hey, diese Menschen scheinen es ernst zu meinen. Am Ende des Gottesdienstes kam dann eine Frau zu meiner Frau, zu der Elke, und lud sie ein zu einem Gebet. Sie war ein bisschen skeptisch und dachte, ich frage den Martin, und zu ihrer Überraschung sagte ich, machen wir gleich, ich komme mit. So gingen wir nach draußen. Die Frau holte den Pastor dazu und wir beide. Und da fingen die schon an zu beten. Nun, was da mit Elke geschah, das wird sie dann am Dienstag erzählen. Aber nach diesem einen Gebet, wo sie Jesus Christus in ihr Leben aufnahm, fragte diese Frau, ob sie auch mit mir beten könne. Weil ich neugierig war, habe ich mich darauf eingelassen. Und sie fing an zu beten, auch der Pastor betete, war interessant. Dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich sagte, ja, ich weiß ja nicht, wie ich christlich beten soll. Ich will das mal erfahren. Achten wir, Erfahrung ist immer sehr wichtig für Buddhisten, Esoteriker. Dann fing sie an, eine der ersten Dinge, die sie mir davor betete, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Ich stand da, meine Augen zu, und mein erster Gedanke war, nein, das machst du nicht. Ich dachte, welch eine Frechheit. Das ist überhaupt keine gute Erfahrung. Denn ich bin ein guter Buddhist und ich habe gute Erfahrungen gemacht. Das willst du nicht von heute auf morgen loslassen. Nein, du möchtest vielleicht das dazu haben, aber nicht das andere loslassen. Das kannst du dir nicht leisten. So wollte ich schon Nein sagen, als mir da ein Wort des Buddha einfiel. Der hat mal gesagt, dass wenn dir jemanden was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Ich dachte, wenn Buddha sagt, dann müsste das tun. So ging ich in mir, buddhistische Art und Weise, und stellte fest, in mir war diesen enormen Widerstand, ich wollte das nicht. Außerhalb von mir aber stellte ich fest, dass diesen Jesus Christus, wozu sie gebetet hatte, da war. Ich sah ihn zwar nicht, aber ich merkte seine Gegenwart. Und ich stellte fest, dass seine Gegenwart außerhalb von mir größer war, klarer war und wahrer war als diesen Widerstand in mir. Und als ich das feststellte, dachte ich, wenn ich nun ehrlich sein will, wenn ich wahrhaft sein will, dann müsste ich mich für den Größeren, den Klareren und den Wahreren entscheiden. So habe ich dann trotz meines Widerstandes ganz zaghaft gesagt, okay, ich lasse alle anderen Religionen los. Nun, wir standen da beide und wir wussten nicht, was da geschehen war. Wir waren total verblüfft. Die Frau, sie schien es besser zu wissen und war total begeistert. Sie sagte, jetzt hat Jesus Christus euch aus dieser Welt herausgezogen und zu sich geholt. Und wir standen ja draußen auf dem Balkon und es war so ein bisschen nebelig. Und es war auf einmal, als ob die Welt ihr Griff auf uns verloren hatte. Und mit Welt meine ich nicht nur die sichtbare, sondern vor allem auch die unsichtbare Welt, die auch in der Bibel dargestellt wird als eine Welt zwischen Himmel und Erde. Eine Welt voller Geister, Dämonen, Mächte und Kräfte. Eine Welt, wofür wir uns geöffnet hatten, durch Meditation, durch irgendwelche esoterischen Praktiken. Und nun war es auf einmal so, dass diese Welt, die über die Jahre hinweg einen schweren Druck auf uns gelegt hatte, auf einmal weg war. Und es war eine Freiheit da, eine Liebe, ein Frieden, die war ungekannt. Warum? Nun, weil Jesus Christus zu uns gekommen war. Und durch Jesus wir in Kontakt treten konnten mit Gott, dem Vater, der nur Liebe ist, der nur Licht ist, der nur Friede ist. Und das war, was wir zum ersten Mal dort in unser Leben erfuhren. Ein Frieden, eine Liebe, die über allen Dingen dieser Welt hinausgeht. Wir waren in Kontakt mit Gott, dem Vater, gekommen. Nun, das war jetzt ein langer Weg, ein mühsamer Weg. Auch den Weg danach war nicht leicht. Das hört sich so an, sie lebt noch lang und glücklich, könnte man sagen, und alles in Ordnung. Aber im sicheren Sinne fing erst dort ein Kampf an, den wir bis dahin nicht kannten. Denn jetzt auf einmal war Jesus in unser Leben gekommen und diesen alten Geistern, diesen buddhistischen und esoterischen, wollten uns wieder zurückhaben und da war ein Kampf in uns. Und das war so stark, dass wir schon wieder die Sache aufgeben wollten und sagen, also, das fühlt sich doch überhaupt nicht gut an. Das ist keine gute Erfahrung. Und da mussten wir im Laufe der Jahre, die dann folgten, immer wieder auf den Teppich gebracht werden. Und mussten feststellen, dass die Erfahrung alleine nicht maßgebend ist. Dass aber die Wahrheit, dass Gott wirklich da ist, dass Gott gekommen ist, um die Wirklichkeit meiner Sünde anzuerkennen und zu vergeben und eine Brücke zu schlagen zu ihm selbst, dass er dazu gekommen ist, dass in Wahrheit, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit zu Gott dem Vater, dass das eine Wahrheit ist, die nicht nur erfahrungsgemäß ist, sondern vielmehr auf eben der schlichten Realität. Es ist so, ob ich das fühle oder nicht. Diese Wahrheit liegt an Seiten Gottes und diese Wahrheit fühle ich nicht jeden Tag, aber sie ist immer da, weil sie aufbewahrt ist bei Gott, weil dort Jesus ist, meine Wahrheit. Und das musste ich lernen. So praktisch in einem Leben, im Glauben, im Vertrauen darauf, dass die Wahrheit schlechthin bei Gott im Himmel für mich aufbewahrt ist, der durch jeden Tag damit Kontakt aufnehmen kann, indem ich mit ihm rede, mit ihm in Kontakt stehe, eine Beziehung mit ihm habe. Das musste ich lernen. Das war nicht leicht. Nun, wir hatten ja gesucht und ich habe gesagt in Anfang, dass Jesus sagte, wer sucht, wird finden. Aber unsere Suche war ja nicht nach Gott. Wir suchten irgendwie Erleuchtung, Erfahrung. Die Wahrheit Gottes kam aber auch auf uns zu. Und das war das Besondere. Später habe ich das auch in der Bibel gefunden, dass das Gottes Bemühen ist. Denn er hat schon durch den Propheten Jesaja Folgendes gesagt. Er sagt, ich war, sagt Gott, zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich. Hier bin ich. So einfach macht sich uns Gott bekannt, indem er sagt, hey, hier bin ich. Ich suche euch. Nun, das war jetzt vor gut 17 Jahren, diese Begegnung. Und jetzt, 17 Jahre später, stehe ich hier und darf davon erzählen. Jetzt weiß ich auch viel mehr von diesem Gott. Es ist nicht nur eine Erfahrung, eine einzige Begegnung, sondern eine Gewissheit geworden in meinem Leben, die sich durch das Wort Gottes bestätigt, jeden Tag neu. Es ist wunderbar. Und heute weiß ich gewiss, dass diesen Gott wirklich da ist, die Wirklichkeit, wirklich wahr ist, aber auch mit einem jeden Menschen in Berührung treten will. Er sucht dich. Das weiß ich. Die Frage allerdings an unserer Seite ist, hörst du seine Stimme? Erkennst du seinen Ruf? Also, da möchte ich jeden herzlich mit herausfordern, sich diese Frage zu stellen. Amen. Ja, sprechen Gebet, wir können dazu aufstehen vielleicht. O Vater, danke dafür, dass ich zu dir, Gott, Vater sagen kann, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Danke, Herr Jesus, dass du zu mir gekommen bist und mich gesucht hast und mich in meiner Suche begegnet bist. Danke, dass bei dir die Wahrheit aufgehoben ist, im Himmel, in Christus Jesus. Danke, dass ich meine Seele dir geben durfte und dass ich das auch wollte, weil ich wusste und erkennen durfte, du bist wirklich da, du bist wirklich Wahrheit. Und ich bitte dich darum, dass du dich selbst auch bekannt gibst, einem jeden von uns hier, heute. Und dass, Herr, wenn du auch konkret sprichst, auch ein konkretes Antwort bekommst, so wie du auch eines Tages damals von mir, von uns Antwort haben durfte. Ja, ich will. Ich will mit dir. Gib Gnade, dass auch heute solche Entscheidungen getroffen werden, konkret, deutlich zu dir als den wahren, realen Gott. Danke, Herr Jesus, für diesen Morgen, für diesen Sonntag. Und ich bitte dich um Segen für jeden von uns. In deinen guten Namen. Amen.